Bitte, ja, Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung.
Uli, du hast überhaupt keine Ahnung. Also ich muss sagen, Uli Hoeneß, als er mir damals den Spruch gepresst hat, er hat recht, ich musste wieder mal sehen, auch an diesem Wochenende war ich so bei ein paar Ideen komplett daneben. Also ich sage nur Leverkusen, Wolfsburg oder auch die Bayern. Habe ich auch nicht gedacht, dass die dann vor so einem Spiel dann nochmal so zurückkommen. Also ich kann nur sagen, wir haben Zeit und wir haben gute Muße, es alles aufzuarbeiten, inklusive der Fairplay-Aktion, bei der dann irgendwann der Augsburger Trainer Manuel Baum auch noch irgendwas erzählt hat, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber egal, wir werden auf alles kommen. Und wie immer begrüße ich dazu natürlich unseren Chefmoderator. Bald hast du es geschafft, Max Zielke, der unterwegs war. Der war beim Hammerhit in Hoffenheim am Wochenende und natürlich im Studio. Und auch Timo Schäfers, der sich um all das gekümmert hat, was der Sky-Zuschauer liebt. Und ihn wird es den Sender gar nicht so geben, kann man ja hier mal wirklich verraten. Und wir starten rein. Ja. Ich glaube, wir starten rein mit Bayern. Wollen wir mit Bayern anfangen oder wie sieht's aus? Da können wir gleich weitermachen.
Nee, wir fangen mit dem wirklichen Hammer-Hit des Wochenendes an. Der richtige Hammer-Hit, der warst du, Uli. Ich habe gestern deinen Auftritt im Doppelpass gesehen, wo du sonntaglich kurz mal Real Madrid angezündet hast.
Ja, was heißt das? Real Madrid anzünden gehört nicht nur zum guten Ton, das ist selbstverständlich. Oder jeder, der eine andere Meinung hat, kann ich nicht nachvollziehen. Also ganz ehrlich, wer diese Mannschaft hochsympathisch findet, weil sie immer Fair Play machen, dann muss ich sagen, das kann ich dann nicht mehr nachvollziehen. Aber wenn du, ich höre gerne, wie ihr mir verklickert, dass das eine hochsympathische Mannschaft mit hochsympathischen Spielern, mit einem Präsidenten ausgestattet ist, der ein großes Herz hat und für alle da ist, für allen anderen auch, der den Fußball liebt und natürlich der auch die Fans hat, die zu diesem Club passen. Wenn ihr mir das erklären könnt. Ich bin der Letzte, der seine Meinung nicht um 180 Grad drehen kann.
Du schwingst hier schon wieder in Rage. Erstmal, was ist passiert? Du warst gestern dann beim Doppelpass und dann ging es natürlich auch um die Champions League, um das, was da auf die Bayern wartet. Und du hast sinngemäß, glaube ich, gesagt, Real Madrid arbeitet seit Jahren kontinuierlich daran, der unsympathischste Verein Europas oder der Welt zu werden. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber
du kannst gerne der Welt nehmen.
Das mal ganz kurz. Okay, was hat dich dazu verleitet?
Dazu hat mich verleitet, wie sie auftreten. Also angefangen von Florentino Perez, wenn wir das Letzte nehmen, der einfach sein Wohl und diese ganzen Spielerwahnsinn über alles stellt, deshalb Xavi Alonso rausgeschmissen hat. Okay, sein Problem. Wenn einer nicht zum Ballon d'Or kommt, nur weil seine Spieler das nicht diesen Preis nicht gewinnen oder er das weiß, ist die größte Missachtung von allen anderen Vereinen von Fair Play und was weiß ich. Also wenn ich Vini Junior den Zusammenschnitt sehe von seinen sogenannten Fouls, die er alle erleiden musste und wie er Josh Kimmich den Ball dann beim Einwurf nicht annimmt, dann muss ich sagen, also das sind jetzt mal drei Dinge, die geben all das her, was ich gesagt habe und begründen es formidabel, würde ich sagen.
Ich war erst sehr skeptisch bei der Aussage. Mit der Argumentation kann ich dann doch eher mitgehen. Trotzdem muss ich sagen, dass dieser Verein eine unglaubliche Faszination auf mich ausübt. Es ist einfach der größte Verein der Welt. Wenn ich Profifußballer wäre, der sich irgendwann mal entscheiden könnte, such dir einen Verein aus, den es geben würde, für den du unbedingt mal spielen willst, es wäre Real Madrid.
Und ja,
das
zu Recht.
trotz allem, was wir so haben und sehen. Und diese Ballon d'Or-Nummer fand ich auch ganz wild. Vini Junior kann man von halten, was man will. Finde ich, ist eine Einzelperson, würde ich jetzt nicht mit dem Verein gleichsetzen. Und trotzdem, sie sagen von sich selbst, dass sie die Größten sind. Sie sind es halt aber auch noch. Und deswegen, irgendwie mag ich diese Arroganz auch ein bisschen. Es ist schwer zu beschreiben.
Timo.
Es ist einfach faszinierend.
Ja, ich gebe dir ja recht, wenn ich morgen Angebot von Real hätte, würde ich auch hingehen, würde dich mitnehmen und den Max, und plötzlich wäre aus diesem überaus erfolgreichen Verein, würde auch noch ein überaus sympathischer Verein sein. Ja, das wäre natürlich das Highlight. Vielleicht kann man das nicht, wenn man so erfolgreich ist, auch noch gleichzeitig sympathisch sein, obwohl die Bayern sind da gerade mal auf einem guten Weg dazu. Ja.
Ich glaube, ich weiß, was ihr meint, und jetzt sind ja alle Punkte, die hinlänglich hier schon diskutiert und kritisiert worden sind, schon von euch angesprochen worden. Ich glaube einfach, da ist so ein Denken eingekehrt über Jahre und Jahrzehnte, dass sich die Welt um uns dreht. Das denkt man wahrscheinlich bei Real Madrid. Und die Frage ist, ob es bei anderen großen Vereinen, wenn wir jetzt, weiß nicht, Bayern nehmen, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Liverpool, AC, Inter Mailand, ob es da anders ist.
Bei den Bayern zum Beispiel ist es gerade anders. Und dieses Anderssein hat den Namen Vincent Kompany für mich, der diese Demut im Gewinnen einfach in sich trägt und nach außen trägt. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, wenn Real Madrid vielleicht den Mut gehabt hätte, einen Kompany zu verpflichten, dann wird es vielleicht auch anders aussehen. Andersrum mit Florentino Perez, auch das hat Uli schon angesprochen. Wahrscheinlich hätte das dann auch nicht funktioniert. Die Spieler hätten sich beschwert, dass sie zu viel trainieren, und er wäre schon gar nicht mehr dort Trainer. Und alle würden sagen, jo, wir haben es immer schon gewusst, der Kompany mit Burnley abgestiegen, der kann eh nichts. Deswegen finde ich, die Bayern machen es schon ganz gut vor, wie es gehen kann. Und trotzdem, ich glaube, Real Madrid will einfach auch nicht sympathisch sein. Von daher
sind sie genau das, was sie sein wollen. Bevor du mir jetzt vehement widersprichst, Uli, du weißt auch, dass der FC Bayern seine Allürchen und Allüren hat, ne? Die es natürlich jetzt bei der TSG Hoffenheim nicht gäbe.
Ja, gebe ich zu. Wenn Uli Hoeneß sagt, die schlechteste Schiedsrichterleistung aller Zeiten, ist das auch kontraproduktiv. Und dann würde ich mir auch beim FC Bayern eine etwas mehr Größe wünschen, einfach innere Größe, die einfach sagen, was stört mich, was stört es eine deutsche Eiche, wenn sich ein Warzenschwein dran schabt? Also verstehst du, da musst du einfach drüber stehen über diesen Dingen. Aber vielleicht bisschen Ärger gehört dann schon dazu, Jungs. Aber egal, wir werden ja morgen sehen. Ich hoffe, die Bayern schaffen das, was ich mir inständigst erhoffe, gleich mal mit 2 oder 3 Toren Vorsprung aus Madrid zurückkehren. Das wär's. Gib ich einen aus, Jungs.
Jetzt sind wir schon mittendrin. Bevor wir dazu kommen, Uli, wen findest du schlimmer, Real Madrid oder den FC Chelsea?
Also FC Chelsea ist zu technokratisch scheiße, als dass man ihn Top-Scheiße finden kann, ja. Also Madrid ist ja emotional scheiße. Ja, also Carvajal und diese ganzen Jungs da, die mir so auf den Sack gehen und allen auf den Sack gehen. Chelsea ist als Verein, als wenn die jetzt haben sie auch noch Schulden und jetzt sind sie, glaube ich, auch, was weiß ich, werden sie nochmal bestraft, weil sie wahrscheinlich zu viel Geld ausgegeben haben, wie sie eingenommen haben, die 50 Leihspieler haben und das alles noch erlaubt ist. Das ist komplett daneben, aber es ist ein unwichtiger Verein in dem Punkt, muss man einfach sagen.
Ich frage mich, und das muss Uli dann auch beantworten, ist Bayern gegen Real ein Klassiker? Aus Sicht von Uli.
Ein Wort. Ich glaube ja, weil ich liebe ja die Klassiker. Oder? Max, was sagst du? Erstmal du. Du bist noch nicht so lange dabei.
Ja, natürlich ist das, also dieses Spiel, diese Paarung hat natürlich Tradition und seine ganz eigene Geschichte. Genauso wie das Bayern Dortmund hat. Ob es jetzt der Klassiker 2.0 oder der Champions League Klassiker ist, das sollen andere beantworten, die mit dem Wort, mit dem Begriff nicht so große Schmerzen verbinden, wie ich das tue.
Es sind die beiden erfolgreichsten Vereine in der Champions League mit den meisten Siegen in den letzten, was weiß ich, 500 Jahren, keine Ahnung, irgend sowas. Deshalb ist es auch ein Klassiker. Nicht nur, weil sie jetzt schon, was weiß ich, nur 8 oder 10 oder 15 Mal gegeneinander gespielt haben.
Ich muss auch sagen, so rein emotional, wenn man nicht nur auf die Zahlen guckt, da sind es die erfolgreichsten Clubs, ist es das Duell, was am meisten Kribbeln bei mir verursacht. Natürlich sind wir da irgendwie so ein bisschen deutsch gefärbt, weil die Bayern dann dran teilnehmen und wir natürlich auf die deutschen Mannschaften gucken. Und trotzdem ist es das Spiel, wo ich hinschaue und denken würde, egal wer da gerade parallel spielt, es gibt kein Spiel auf dieser Welt, wo ich eher hingucken würde, wenn zwei Vereinsmannschaften gegeneinander spielen, als Bayern gegen Real. Das hat natürlich den Grund, dass wir schon unfassbare Duelle gesehen haben zwischen den beiden Mannschaften. Das hat aber auch einfach den Grund, dass diese beiden Clubs so außergewöhnlich sind. Und das dann im Viertelfinale, Halbfinale wäre noch ein Tacken cooler. Aber das im Viertelfinale zu haben, freue ich mich unendlich drauf. Es gibt so viele Randgeschichten. Ich habe eben für Sky Sport News schon mal so ein bisschen vorgearbeitet auf das Spiel und habe dann einen Beitrag gefunden in unserem Archiv, wo man auf ehemalige Duelle geguckt hat mit Schweinsteiger, der die Bayern ins Finale führt und. Richtig coole Bilder. Und ich habe eine Geschichte aus der nicht so fernen Vergangenheit wiedergefunden, nämlich Lennart Kahl, der von seinem Traumverein Real Madrid spricht. Musste ich schmunzeln, weil ich mir so dachte, ey, das, was der da am Wochenende gezeigt hat, der kann sich mal schön im Bernabeu vorstellen jetzt.
Das ist wunderbar. Er war ja schon mal da. Er wurde ja gesichtet, glaube ich, als 8- oder 9- oder 10-Jähriger. Deshalb gibt es ihn sogar mit Real-Trikot im Bernabeu. Das wird auch eine hochinteressante Stadion, Geschichte genau, werden. Ja. Aber ich kann euch in Sachen Geschichte auch noch was erzählen. Ich war dabei, als die Bayern, glaube ich, zum ersten Mal da gewonnen haben in der jüngeren Zeit. Das war im Jahr 2000. Ja, da gab es einen 4-2-Sieg, wenn ich mich richtig erinnere, in Madrid. Und dann haben Jungs Tore haben geschossen. Thorsten Fink, Mehmet Scholl, Stefan Eschenberg und noch irgendeiner, den ich jetzt gerade nicht da war. Das war ein Wahnsinnsspiel. Paulo Sergio, ich habe es gerade mir nochmal aufgemacht. Und das war ein Riesenspiel. Ich war ganz in Madrid im alten Stadion. Das waren die Presseplätze, die hingen unterm Dach ganz weit vorne. Du hast vom Spiel, von der Emotion nicht viel mitbekommen, aber du hast die ganzen Räume gesehen, die komplette Totale von oben. Und du warst immer reingeschrien, komm, spiel im Spiel hin. Und ich weiß noch, Mehmet hat einen super Pass, glaube ich, auf Thorsten Fink und der hat auch ein Tor gemacht. Also 4-2. Und allein bei Real hat gespielt Casillas, Roberto Carlos, Guti, wer war noch dabei? Raúl war dabei, der hat auch ein Tor geschossen im Übrigen, ja, genau. Anelka, Morientes, also große alte Fußballzeiten. Lass uns zurück zu den Bayern kommen. Also ich habe ein gutes Gefühl, ich weiß ja nicht, was ihr für eins habt. Gefühl entscheidet leider nichts, sonst wären die Bayern schon eine Runde weiter.
Ich glaube, es hängt viel davon ab, ob Harry Kane kann. Aber Jo Kimmich hat es ja eigentlich schon verraten. Der würde auch im Rollstuhl dieses Spiel bestreiten. Ich glaube, da muss man gar nicht mehr groß rumpokern. Also
hat auch mittrainiert im Abschlusstraining.
Ja, genau. Also sobald sich das kleinste Fenster für ihn auftut, wird der Typ den Teufel tun und sagen, das geht nicht.
Ich habe ihn komplett beobachtet, als er ins Terminal in München reingegangen ist. Er hat nicht gehumpelt. Er ging fröhlichen Schrittes da mitten hinein. Und die Bayern haben ja auch schon vorgelegt, schön gegen Freiburg. Das war ja so ein Ding, um auf meine Eingangsworte zurückzukommen. Oh, da habe ich mir erst gedacht nach der ersten Halbzeit, okay, das ist so ein Spiel, da kriegen sie es irgendwie nicht auf die Kette. Und dann dieses Finale war ja absoluter Wahnsinn. Inklusive, dass ein weiteres Highlight dieses Spiels war diese Hose mit dem Goretzka-Konterfei, die Serge Gnabry angezogen hat, so eine Badehose. Also perfekt, das war auch ein Bild des Tages.
Was war denn da los?
Lass uns das vielleicht mal so aus Freiburger Sicht anpeilen, diese Nummer. Wie maximal bitter ist das? Du führst Ewigkeiten in diesem Fußballspiel mit 2-0. Manuel Neuer, der dann ja zumindest mal bei einem Gegentor nicht gut aussah, ist in der ersten Halbzeit sowas von bärenstark. Ich glaube, so gut wie er seit, weiß nicht, 5, 6, 7 Jahren in einem Bundesligaspiel nicht mehr war. Die Freiburger hätten auch in Person von Höhler, glaube ich, noch 2 Tore mehr machen können, sogar in der zweiten Halbzeit nochmal nachlegen. Und ich kann euch sagen, Abpfiff war in Sinsheim bei mir, an meinem Monitor. Da war, glaube ich, gerade die 4. Minute der Nachspielzeit in Freiburg. Da stand es 2-2 und da musste ich los, um Interviews mit Hoffenheim-Mainz zu machen. Und ich habe erst im Auto auf dem Rückweg dann mitbekommen, dass die Bayern noch eins gemacht haben. Und klar ist es mir egal, ob Freiburg dieses Spiel gewinnt oder Bayern, aber es tat mir für Freiburg irgendwie leid. Weil so oft kommst du so nah nicht ran.
Sie führen das zweite Mal in dieser Saison 2-0 gegen die Bayern und verspielen es dann am Ende doch wieder und haben dann natürlich noch ihren Aufreger, dass sie sagen, das Spiel hätte schon abgepfiffen werden müssen. Und am Ende sind es zwei absolute Youngster. Tom Bischoff entdeckt plötzlich den Fernschuss in sich zweimal. Das verteidigen sie dann auch nicht gut, ehrlicherweise. Ja, ich finde auch für Freiburg maximal bitter, weil, Max, du hast es gerade angedeutet, den Bayern könnte es eigentlich egal sein. Für Freiburg geht es richtig um was. Die kämpfen um Europa. Und am Ende sind die dann trotzdem wieder so gierig. Wir haben schon so oft jetzt darüber gesprochen. Aber die sind so gierig aufs Gewinnen. Und die sagen dann auch, nee, liebe Freiburger, es tut uns leid. Aber wenn ihr uns diesen einen Raum gebt, den sie dann eben in der letzten Sekunde nochmal geben, in den Davis vorstoßen kann, dann müssen wir es halt leider nutzen. Also ich finde es auch, war ein unfassbares Spiel, dann wieder aus Sicht der Bayern, das dann so anzunehmen, weil man könnte wirklich sagen, so wie es Real übrigens gemacht hat, gegen Mallorca, ja gut, dann verlieren wir das jetzt und für Real geht es eigentlich was in der Liga oder um etwas. Und die Bayern, es wäre wurscht und trotzdem ziehen sie es. Ich finde es nur noch beeindruckend. Und für mich, ich sage jetzt hier, mit Abstand aktuell die beste Mannschaft in Europa. Das große Problem ist nur, wenn da im Bernabeu angepfiffen wird, ist das völlig wurscht. Der Mythos, der schlägt dann wieder zu.
Oh ja.
Genau, und ich sage einfach, das Spiel auch gegen Manchester City, da denkst du auch nach, wenn du die erste halbe Stunde angeschaut hast, denkst du, okay, dann muss eigentlich City 3-0 führen. Das kommt schon jetzt irgendwann. Und dann haben sie, glaube ich, 0-3 verloren. Also das passiert ja auch alles. Übrigens nochmal auf Tom Bischoff zurückzukommen. Josh Kimmich, glaube ich, hat da großen Einfluss, weil er hat irgendwie im Training zu ihm gesagt, so, mein lieber Tom, ich paraphrasiere jetzt, du musst endlich mal auf die Kiste draufhauen, sonst wird das nichts mit deinen Toren. Und dann hat Tom Bischoff das einfach kurzerhand mal umgesetzt.
Und es war ja wirklich zweimal das identische Tor, nur dass es einmal mit rechts, einmal mit links war. Das habe ich bei ihm auch so auch noch nicht gesehen. Ne? Also das können auch nicht alle, die in der Bundesliga spielen. Also außerhalb des 16ers fast beidfüßig genannt zu werden, das ist nicht schlecht.
Und vor allen Dingen hat er vorher schon mal mit rechts versucht und da habe ich mir gedacht, den hat er nur zum Nicht-Umfallen da, den rechten Fuß. Das war ein richtiger Kümmerling, aber er konnte auch richtig. Das muss man das wieder zusagen. Übrigens noch ein Wort zu Real Mallorca. Ich habe die einmal spielen sehen. Es war, glaube ich, am Anfang der Saison auf Malle. Habe ich mir gedacht, du ziehst dir mal ein Spiel rein mit einem Freund. Gegen die zu verlieren, halte ich für eigentlich unmöglich.
Chapeau.
Lennart Karl auch wieder herausragend. Was hat er uns noch gezeigt? Ich glaube, er hat das Trikot nur ausgezogen, damit alle sehen können, dass er auch schon langsam auftrainiert hat, dass Leon Goretzka ihm schon die Gewichte rübergelangt hat irgendwie.
Ja, ist das so? Sieht man da einen Fortschritt?
Ja, der ist
schlecht,
erst 18.
Schlecht sah es nicht aus. War schon ganz gut. Ja, ja,
das war nicht schlecht.
Doch, doch, da kommt was. Aber ich finde diese Art und Weise des Jubelns von Lennart Karl schaut auch echt immer interessant, weil es ihn so gut widerspiegelt. Wir haben schon über das Thema Arroganz geredet, das aber in diesem positiven Sinne, sich da hinzustellen und mal kurz allen zu zeigen, übrigens ich war's, und sich so zu präsentieren, zeigt einfach genau, wie er spielt. Dass ihm das alles völlig wurscht ist. Der weiß schon selber auch, dass er gut kicken kann. Der zeigt's auch gerne, und wenn er in Madrid treffen sollte, dann stellt er sich zu 100% dahin und macht hier schön den Keimer, ruhig Jubel von Cristiano Ronaldo. Würde ich Geld draufsetzen, einfach weil es so sehr zu ihm passen würde. Aber wer so abliefert, darf halt auch so jubeln. Von daher, ich finde, das entwickelt sich immer besser, immer mehr bei Lennart Karl. Hoffe einfach, dass er das so durchziehen kann, weil es ist herausragend. Weil ich habe ihn im vergangenen Sommer spielen sehen. Ich habe es schon ein paar Mal hier angedeutet und erzählt. Da war der bei der U17-EM echt nicht gut und hat irgendwie seine Rolle gesucht und wusste nicht so richtig, wohin. Und dann gucken wir mal 7-8 Monate später und wir reden ernsthaft darüber, dass der ein Spiel gegen Real Madrid mitprägen könnte.
Meint ihr denn, es gibt jetzt den ultimativen Vertrauensbeweis von Vincent Kompany, da war von Anfang an spielen im Bernabeu?
Ich glaube, dass der wird schon diese Joker-Rolle haben, dass wenn die anderen, die werden ja auch müde, wenn die Bayern halbwegs ihr Spiel durchziehen können, dann wird auch Real müde werden und dann kommt Lennart und wird ihnen wieder Knoten in die Beine spielen. Und ganz interessant, wir haben ja drüber geredet. Ich weiß nicht, ob ihr das Interview von ihm nachher irgendwo gehört habt. Da hat er gesagt, ich habe mir schon das ganze Spiel überlegt, dass ich mir gern das Trikot ausziehen würde, wenn ich ein Tor mache. Und ja, dann ist es auch noch passiert mit diesem Tor. Also Timo, du hast komplett recht, der überlegt sich immer wie vorher was und dann trifft es auch noch zu, Wahnsinn.
Der ist schon so gelangweilt und unterfordert in der Bundesliga, dass er während des Spiels sich die Gedanken machen kann, was er denn dann für ein Torjubel zeigt.
Blaulicht an.
Ein harter Schnitt. Deine Wölfe, Wolfsburg. Schon wieder. So langsam Wolfsburg. Müssen wir uns aber mal richtig Sorgen machen.
Meine Wölfe führen 3-1 und vergeigen wirklich, ganz schlimm. Also mittlerweile kann man sagen, ich habe vorhin gerade gelesen, irgendwie Pirmin Schwegler plant schon zweigleisig und hat sich dazu irgendwie gleich zwei neue Leute geholt. Ich habe nur die Schlagzeile gesehen. Ja, braucht man ja natürlich auch, wenn es schon in der ersten Liga nicht mit dem jetzigen Personal klappt, dann braucht man nochmal zwei neue. Also ich habe es nicht zu Ende gelesen. Vielleicht macht es ja auch Sinn, aber es ist vollkommen irrsinnig. Und Leverkusen, die wissen überhaupt nicht, warum sie 6 Tore geschossen haben. Also das war ein schönes Spiel. Also nicht zum Zugucken natürlich. Ja gut, wer 9 Tore sehen will, war perfekt. Also damit VfL Wolfsburg hinten dran. Aber ich habe immer noch das Gefühl, die könnten Pauli noch einholen, weil Pauli ist schon auch, das ist kalte Currywurst mit altem Senf.
Das war auch kein guter Auftritt gestern. Ja. Aber andererseits, also Wolfsburg kann, muss und darf froh sein, dass St. Pauli das Ding da gestern nicht gewinnt, nicht die Führung über die Ziellinie bringt. Dann wäre es fast schon meiner Meinung nach der Abstieg gewesen für die Wölfe. Was ich interessant finde, das habe ich jetzt so links und rechts mitbekommen, fast alle Spieler vom VfL haben Verträge für Liga 2. Also ihre Verträge hätten Gültigkeit für Liga 2. Klar, hängt auch ein bisschen, glaube ich, mit der Finanzstärke zusammen, die es da in Wolfsburg gibt. Andererseits, und ich glaube, das ist der viel entscheidendere Punkt, wenn du vor der Saison beim VfL unterschrieben hast, hättest du nie und nimmer gedacht, dass das irgendwann mal greifen könnte. Also wenn ich jetzt vor der Saison da ein Angebot von denen gehabt hätte, hätte ich gesagt, ja, könnt ihr ruhig drin lassen, das Ding, weil passiert doch eh nicht. Also wenn du bei einem Verein, der potenziell unter den Top 6 landest, sowas in deinem Vertrag liest, denkst du ja auch, ja, also was soll schon passieren? Und bevor die mir da irgendwie noch 5,50 Euro streichen, weil ich das raushaben will, dann lasse ich es einfach drin. Ich glaube, diesem Irrtum sind da einige aufgesessen.
Aber Wolfsburg, was ich echt alarmierend fand, war diese zweite Halbzeit natürlich in Leverkusen, aber dann auch die Art und Weise. Einige haben es so gedreht, dass die Mannschaft lebt, weil sie sich ganz schön gegenseitig angegriffen haben. Aber das hatte 2-3 Mal fast schon den Eindruck, dass sie aufeinander losgehen, in Anführungsstrichen. Das hatte nichts mehr mit gesunder Energie zu tun, die man da untereinander hatte, sondern den hat man angemerkt, ich habe gerade wirklich gar keine Lust mehr auf meinen Mitspieler. Und ob das Dieter Hecking nochmal hinbekommt, sie haben ja selber jetzt schon so ein bisschen durchblicken lassen. Ja, Relegation, das höchste der Gefühle so ungefähr. Irgendwie reinkommen und dann retten, das haben sie ja auch schon erlebt und geschafft. Ich glaube auch, dass sie da eine Chance drauf haben, einfach weil die Konkurrenz eben mit St. Pauli nicht so aussieht, als würden die jetzt den ganz großen Lauf bis zum Saisonende starten. Ja, ich bin gespannt. Aber der VfL Wolfsburg, generell ist es ja eine sehr schwierige Phase. Wir erleben das bei den Frauen genauso, die ich am Wochenende kommentiert habe im DFB-Pokal-Halbfinale. Da sind sie ins Endspiel eingezogen. Da waren sie ja lange Jahre der große Club in Deutschland, wurden da mittlerweile abgelöst von den Bayern. Auch da merkt man, sie sind immer ein bisschen weiter hinten dran. Sie müssen immer ein bisschen mehr drauf gucken, was mache ich mit dem Geld, weil das nicht mehr so in Hülle und Fülle da ist. Und dann kommt eben dieser Standortnachteil dazu, den man früher mit dem Portemonnaie ausgleichen konnte. Aber jetzt Argumente dafür zu finden, komm doch zu uns nach Wolfsburg, wird nicht leichter. Deswegen, also deine Wölfe, Uli, ich bin nicht guter Dinge.
Und jetzt stell dir mal vor, die gehen tatsächlich runter. VW, wissen wir auch alle, glaube ich, denen geht es auch nicht prächtig. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Vorstandsvorsitzende von Volkswagen über Fußball denkt. Wenn das jetzt nicht der größte Fan vom rollenden Ball ist, dann sagt er auch, also bevor wir weiter hier Mitarbeiter rausschmeißen müssen, dann ziehen wir vielleicht lieber mal 10, 20, 40 Millionen aus unserem Fußballprojekt raus. Und woher soll das Geld dann kommen? Also
ja.
Ticketverkäufe sind es nicht beim VfL. Und Timo, du hast gerade wunderbar gesagt, der Standort Wolfsburg, der kommt jetzt nicht über die Optik.
Wir haben doch irgendwann mal ausgemacht, kein Wolfsburg-Bashing.
Ja, Uli, jetzt warst du kurz ruhig, wir mussten das nutzen, wir mussten diese Lücke füllen.
Ich verstehe, aber ich kann euch eins sagen, das ist so ein Klacks, was der VfL kostet im Gesamtbudget, was Volkswagen zur Verfügung hat.
Ja, aber irgendwann ist es ja nicht mehr zu verargumentieren, ne? Wenn es da jetzt immer weiter runtergeht mit dem Konzern und das deutet sich ja mehr als an, es geht ja jetzt nicht nur VW so, das geht ja allen Autobauern in Deutschland so, dann wird diese Frage sich irgendwann doch unweigerlich stellen. Gerade wenn du mit dieser Mannschaft, mit dieser Millionentruppe runtergehst in Liga 2.
Ja, muss man natürlich dazu sagen, die haben ja eigentlich die Truppe nur, damit sie im Europapokal dann auch in fremden Stadien als Werkself da oder auflaufen können. Und das ist ja schon lange nicht mehr. Also im Prinzip haben sie den Trend schon vorausgesehen, die Fußballmannschaft, das, was mit dem Autobauer dann passiert ist. Also okay, ja, es wird interessant werden. Aber wenn Pirmin Schwegler zwei neue Leute einkauft, weiß ich nicht. Vielleicht sind die schon, haben sie die irgendwie günstig geschossen.
Ja, wer weiß. Also 6 Punkte sind es aufs rettende Ufer, auf den FC, der noch 1 Punkt oben drauf gepackt hat auf den Vorsprung, den es vorm Wochenende schon gab. Frankfurt, Union, Gladbach, Freiburg, Bayern. Der letzte Spieltag, der wird bei St. Pauli bestritten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es da dann überhaupt noch um was geht für Wolfsburg.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber du hast schon was wie viel Wichtigeres gerade erwähnt. Köln, erzähl mir, neuer Trainer in Köln, wie hast du ihn erlebt? Armer Max, ja, jetzt, wo sich doch alles ändern soll, ja, haben sie dann gerade noch ein Unentschieden hingekriegt. Es wäre ein schöner Start gewesen.
Ja, tatsächlich ist das, gut, der Spielverlauf war etwas wild, aber dass du jetzt 1 Punkt in Frankfurt mitnimmst, das ist okay. Und ich habe gestern die Highlights da bei Sky moderiert und da kriegen wir immer von Opta, von unserem Datenzulieferer, kriegen wir immer Spieltagsfakten. Und was ich irgendwie ganz verrückt fand, es ist das erste Mal in dieser Saison, dass Köln 3 Spiele ungeschlagen bleibt. Das klingt jetzt erstmal besser, als es tatsächlich ist, weil die letzten 3 Spiele sind alle unentschieden ausgegangen. Ja, aber es ist ungeschlagen. Und wenn wir mal jetzt dazu nehmen, dass 2 davon aufs Konto von Lukas Kwasniok noch gegangen sind, ist es irgendwie verrückt. Klar, eigentlich sollten wir jetzt darüber hinweg sein, dass das Kwasniok da war, aber diese gute Bilanz aus den letzten 3 Spielen geht zu 2/3 auf das Konto des Trainers, den man nach einem 3-3 im Rhein-Derby gekickt hat.
Ja, und wenn ich den Kommentatoren glauben darf, was ich natürlich mache, dann war von irgendeiner neuen Spielidee nicht wirklich irgendwie was zu sehen oder irgendwas, was irgendwie anders geworden ist. Aber gut, gibt dem Herrn Wagner seine Chance. Ja.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, das wurde ja auch bekrittelt oder bemängelt. Wie willst du einen kompletten Neustart machen mit dem Mann, der vorher der Co-Trainer war? Also der Assistent vom Gefeuerten. Dass das jetzt keine 180-Grad-Wende wird, das ist auch klar.
Ist auch gut so.
Was ich glaube, da ging es auch eher um Stimmungswechsel als um Taktikwechsel. Genau. Wir haben es hier mehrfach ja schon so ein bisschen angedeutet und besprochen. Am Ende Lukas Kwasniok, die Spielweise war gut, die Ergebnisse waren dann doch länger durchwachsen, weil einfach wenig Siege, oft unentschieden mal, wenig verloren, aber dann eben zu selten gewonnen. Und diese ganzen atmosphärischen Spannungen, allein jetzt hat man ja schon gemerkt, finde ich, vor diesem Spiel, die Köln-PK wurde nicht rauf und runter gespielt und da war nicht der nächste Vergleich mit dem Coronavirus oder sonstigen Dingen. Und Lukas Kwasniok wäre sicher auch noch irgendwas Wildes mit dem Osterhasen eingefallen und 2 Eiern, die er irgendwo versteckt. Also das wurde halt alles nicht gespielt. Das tut dem Verein vielleicht auch mal ganz gut. Dadurch, dass der Kollege Wagner jetzt, glaube ich, auch nicht der Typ ist, der unbedingt komplett medial und verbal draufhaut, dass sie mit einer gewissen Ruhe in diesen Endspurt gehen wollen, irgendwie drinbleiben. Und dann darf man nicht vergessen, wenn Köln es schaffen sollte, dass Lukas Kwasniok sportlich definitiv Anteil daran hatte und so ein bestelltes Feld hinterlassen hat, erstmal, zumindest taktisch und spielerisch für die Mannschaft, um dann in die Zukunft zu gehen.
Du hast völlig recht, Timo. Der größte Wechsel unter ihm ist der Kommunikative. Es ist vielleicht der komplette Gegenentwurf zu Lukas Kwasniok. Der wirkt fast schon schüchtern, zurückhaltend. Und das konnte man über Lukas Kwasniok jetzt in wenigen Situationen, glaube ich, behaupten.
Ja gut, aber das passt ja eigentlich zu Köln viel besser.
Ja, natürlich. Das ist. Du weißt, Uli, manchmal Plus und Minus, das zieht sich dann an. Und wenn es mit der einen Variante nicht klappt, dann klappt es vielleicht umso mehr mit dem kompletten Gegenteil. Wir lassen uns
dann schauen wir ab. Ja, es ist eine wunderbare Geschichte. Dafür kriegt jetzt der Freund Riera schön eine auf die Mütze. Da sind sie gar nicht irgendwie zufrieden mit dem.
Muss ich auch sagen, finde ich alles irgendwie merkwürdig in Frankfurt. Ich habe Frankfurt sonst immer sehr aktiv verfolgt, weil zum einen attraktiver Fußball, war immer was los. Teilweise haben sie ja auch die Kiste nicht zubekommen. Dadurch wusste man, da ist immer Action. Das haben sie normalerweise jetzt besser im Griff. Aber ich kann Riera überhaupt nicht greifen. Er ist ja auch durchaus einer, der Sachen raushaut. Dadurch, dass er nicht Deutsch spricht, taucht es aber auch oft weniger auf in den Medien, als es vielleicht bei einem deutschsprachigen Trainer der Fall wäre. Aber für mich hat Eintracht Frankfurt in dieser Saison ganz viel Strahlkraft aktuell verloren, weil ich merke wirklich, früher habe ich immer sofort geguckt, was hat Frankfurt gemacht, und man hatte das zwangsläufig im Blick. Geht mir aktuell gar nicht so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die haben komplett meinen Fokus verloren.
Die Wolfsburgisierung spielen
komplett unter
ihren
Möglichkeiten. Also wenn du es dir anguckst, allein dass Götze und Chaby von der Bank kommen, ich glaube, die spielen bei 14, 15 Vereinen in der Bundesliga von Anfang an. Also diese Qualität, die sie im Mittel haben in Frankfurt, die ist Wahnsinn. Und wenn du dann schaust, was sie rausholen, auch nach so einer 2-0-Führung gegen Köln, die eigentlich dann die Hosen und die Tränensäcke voll haben sollten, das ist absolut unwürdig. Und ist nicht mein Satz, ist ein Satz von einem Kumpel von mir, der Frankfurt-Fan ist. Der hat bezüglich des Trainers gesagt, ich glaube, da sind wir jemandem aufgesessen. Ja. Und ich weiß, wie er das meint, weil so richtig einschätzen kann ich das nicht, was der da gemacht hat. Also
genau,
es
das
ist ja auf, also man muss auch dazu sagen, hätten die Frankfurter gestern das 2-0 gehalten, dann wäre es das erste Mal seit 1978 gewesen, dass man 4 Heimspiele zu Hause zu 0 spielt. Also auch das gehört zur Wahrheit dazu, dass er den Laden hinten schon dicht der bekommen hat. Wir erinnern uns,
ja,
dass er
bei
übernommen
der Mannschaft
hat, da waren es 3-3-3-3-3 Gegentore.
Ja.
Aber so richtig ein Plan oder eine Idee, ich wüsste gar nicht, wie ich das in Worte fassen würde, weil der Typ mir einfach nix sagt.
Ja, ist sehr komisch. Übrigens, ich nehme gerne das mit den Tränensäcken auf. Also die hat alle der Riera selber jetzt sich gekauft, ja. Also deshalb wird es eh ein bisschen schwierig. Aber ich finde ihn grundsätzlich irgendwie zu hart, irgendwie jetzt kritisiert. Also die Eintracht hat auch unter dem anderen Co-Trainer nach Toppmöller haben die ja auch 4 Stück also verloren und jedes Mal 3 Dinger kassiert. Und jetzt haben sie sich stabilisiert, können möglicherweise da jetzt sogar noch in die Euroleague kommen, wenn sie ein bisschen Glück haben oder so. Das ist ja alles gar nicht so schlecht.
Ja, aber es passt nicht zu dem, was Frankfurt Wille aufgebaut hat. Ja.
Ja.
Also jetzt muss man vielleicht auch sagen, der sollte mal die Saison zu Ende bringen dürfen und dann im Sommer vielleicht ein bisschen personell seine eigene Handschrift da reinbringen können. Aber mich würde es jetzt auch gar nicht wundern, wenn es am ersten Spieltag der neuen Saison einen neuen Trainer in Frankfurt geben sollte. Also ich glaube, der würde jetzt von wenig Leuten, die es mit der Eintracht halten, dort intensiv vermisst werden.
Ja, ich glaube auch, da hat sich Krösche ein bisschen vertan. Ja, dann muss er halt wieder zurück nach Slowenien.
Ja, es ist schwer zu greifen dort. Ganz, ganz schwer zu greifen. Aber jetzt kommen wir zu jemandem, der perfekt zu greifen ist. Weil alle wissen, was er tut. Er spielt wunderbaren Defensivfußball. Er spielt eine der besten Saisons der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund. Nico Kovac. 2 Torschüsse, 2 Tore und Dortmund gewinnt in Stuttgart.
Jungs, ich habe das Spiel gesehen. Ehrlich, also ungerechter kann Fußball echt nicht sein. Aber ich ziehe trotzdem den Hut. Ist okay, die haben gewonnen, damit hast du natürlich immer recht. Aber so, als Tabellenzweiter so ein Spiel abzuliefern, ich würde mich schämen.
Es ist schon aber destruktiv. Es ist destruktiv.
Ja.
Und ich glaube auch nicht, dass es der Plan von Nico Kovac ist, da im nächsten Jahr, in der nächsten Saison viel dran zu ändern. Das ist einfach so, wie er Fußball sieht und spielen lassen möchte.
Ja, und am Ende gibt ihm der Erfolg ja wirklich auch recht.
Ja.
Zumindest mal in der Bundesliga, aber punktetechnisch.
Ist das so die Währung, in der primär gedacht wird? Ich habe, wenn ich so Dortmunder Fanforen oder Kommentarspalten lese, irgendwie gegenteiliges Gefühl.
Ja, das ist ja genau das Thema. Das ist ja das Spannungsverhältnis, in dem sie sich befinden. Wir hören ja sehr gerne zwischen die Zeilen. Auch hier bei uns im Podcast. Nico Kovac nach dem Spiel im Interview fand ich zum einen sehr unterhaltsam. Er wirkte sehr locker gelöst, hatte Spaß, hat selber auch so ein bisschen über das Spiel gelacht. Hat gesagt, ja gut, am Ende gewinnen wir es halt. Sehr gut, läuft doch, 3 Punkte. Aber Ole Boog, der neue Sportdirektor, hat ja durchaus die Ansage gemacht, dass er immer schon für attraktiven Fußball gestanden habe und auch weiter stehen will. Und Nico Kovac hat dann auch noch 2-3 Mal erwähnt, ja, mit Sebastian Kehl hatte ich ein sehr gutes Verhältnis, das lief sehr, sehr gut zusammen. Und der attraktive Fußball, ja, ist doch attraktiv, wir hatten noch ein paar attraktive Spiele dabei, wirkte fast schon so ein bisschen trotzig, aber auf eine charmante Art und Weise. Und trotzdem ist natürlich die Art und Weise, wenn wir an Elversberg denken, wie die Fußball spielen, zelebrieren, wenn Ole Boog das nur ansatzweise mitnehmen will und diese Vorstellung hat, dann werden Ole Boog und Nico Kovac nicht zusammenpassen.
Ja, aber glaubst du, dass Ole Boog was zu sagen hat? Ich glaube, man hat ja schon Sebastian Kehl, so fühle ich es zumindest, auch deshalb entsorgt, weil Aki Watzke ihn nicht mochte. Warum mochte ihn Aki Watzke nicht? Weil Matthias Sammer ihn nicht mochte. Und dann hat er statt Kehl, hat dann Aki Watzke Lars Ricken die Führung übergeben und nicht Kehl, der eigentlich drauf gewartet hat. Und Lars Ricken ist ja jetzt auch keiner, also wie heißt es in Bayern so schön, einen großen Schatten schmeißt der nicht. Ja, also es ist so. Und ob die dann so in die Zukunft gehen wollen, alle wollen attraktiven Fußball. Und ich habe ja gar nichts gegen Nico, der ist sehr erfolgreich, alles wunderbar. Aber ich glaube nicht, dass der jetzt umschalten kann auf den großen Vincent Kompany oder Sebastian Hoeneß Fußball.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und wenn er es versucht und das in die Hose geht, dann nimmt ihn auch keiner in Schutz dafür, ne?
Dann kommt wieder Nuri Sahin.
Genau. Ja, ja, ja.
Aber also, was ist denn euer Gefühl? Also glaubt ihr dann eher, dass Ole Boog da ist, um die Fanseele so ein bisschen zu befrieden, zu zeigen, ja, wir sind innovativ, wir wollen jung und neu und dynamisch und er soll so ein bisschen sich auf dem Transfermarkt austoben. Das Spielerische plus Nico Kovac ist aber unangetastet von dem Ganzen, weil ich glaube, da sind wir uns ja einig, dass diese Ansagen von Ole Boog, die ja vergleichsweise offensiv waren, auch wenn er eher ein stillerer Typ ist, nicht zu dem passen, was wir aktuell von Borussia Dortmund sehen.
Exakt.
Nein, und das wird
die wichtige Geschichte.
Also der kommt aus Elversberg, ne? Da war der Sonnenkönig, da konnte er tun und lassen, was er wollte. Hat da absolut brillante Arbeit geleistet, hat Spieler geholt, die keiner kannte, die jetzt unter anderem in der Bundesliga für Hoffenheim unterwegs sind und Traumtore machen, Fisnik Aslani. Also ist ja nur
und
ein
die
Beispiel.
Die danach von Max Zierke übrigens gefragt werden, was denn an den Barcelona-Gerüchten dran sei.
Ja, genau. Nix. Aber wenn er irgendwann mal Barcelona spielt, dann kann sich auch Ole Boog dafür noch ein bisschen, zumindest mit 2 Fingern, auf die Schulter klopfen. Und ich glaube, für ihn geht es jetzt wirklich erstmal darum, bei Borussia Dortmund, was, glaube ich, ein anderer Aufschlag ist als Elversberg, so ein bisschen zu gucken, wie finde ich hier meine Rolle. Das Vertragsding von Nico Schlotterbeck wird, glaube ich, immens wichtig für ihn. Wenn das am Ende des Tages in die Buchse gehen sollte, dann ist er schon mal bei minus 10 und nicht bei 0 gestartet für Dortmund. Da kommt ja wohl zeitnah eine Entscheidung. Egal, ob er dann am Ende überhaupt was damit zu tun hat oder nicht, aber so wie Nico das geframed hat, jetzt ist Kehl weg, jetzt muss ich erstmal gucken, was will der Neue mir eigentlich hier auf den Tisch legen? Haben wir schon drüber gesprochen. Das wird tierisch wichtig für ihn und ich glaube, der muss jetzt erstmal 4, 5 Kracher-Transfers eintüten, bevor der ein Standing hat zu sagen, ey Trainer, lass uns bitte mal ein bisschen mehr Sexiness in unseren Fußball reinbringen.
Ja, ich habe jetzt da gleich eine Quizfrage an euch. Was haltet ihr davon, wenn Ole Burg plötzlich die Idee hat, dass mit Nico, so geht's nicht, ich hole jetzt Tonda Eckert?
Oh, Uli.
Ja, du kennst ihn natürlich.
Hast du FA Cup geguckt? Hast du FA Cup verfolgt?
Helf mir.
Max, das ist kein neues Essen. Das ist keine neue Lieblingsspeise vom Nico. Tonda.
Tonda. Es ist der Trainer vom FC Southampton in der zweiten Liga. Ein junger Deutscher.
Die Arme
33 Jahre. Genau, und hat jetzt den FC Arsenal rausgehauen, die aus 4 möglichen Titeln innerhalb von 2 Spielen mal kurz 2 mögliche Titel gemacht haben. Haben verloren im Ligapokalfinale gegen Man City und sich jetzt blamiert, anders kann man es nicht sagen, beim Zweitligisten Southampton. Und da ist ein junger deutscher Trainer am Werk, 33 Jahre. Und spätestens mit diesem Sieg hat er sich natürlich komplett auf den Markt geschossen. Hat auch noch die Möglichkeit, mit Southampton aufzusteigen. Die sind da in Playoff-Reichweite zumindest in der Championship. Und ja, natürlich und ist das so ein Erfolg. Da bist du sofort auf allen Zetteln. Und er ist der Shootingstar des Wochenendes. Und der nächste junge Deutsche, der da auf der Insel Attacke macht. Hürzeler ist ja eh schon komplett etabliert, was auch verrückt ist in seinem Alter. Und der nächste wartet schon hinten.
Ich fall um. Ich habe noch nie von ihm gehört, habe ihn gerade in mein Handy reingegoogelt. Und der erste Satz ist: Nachstation beim 1. FC Köln. ... Den haben wir gehen lassen.
War bei RB
Tonda
noch.
Eckert.
Ja, genau. Also war da bei Salzburg, RB Leipzig und bei Bayern war er auch. Also unglaublich, ja. Und auch noch Co-Trainer in Genua. Egal, wie auch immer, den habe ich jetzt einfach mal reingeworfen. Da finde ich, muss man mal im Auge haben, der gute Erfolgsserie hingelegt. Keine Ahnung, ob es was wird. Also Daniel Farke ist ja da auch immer noch hochgelobt und macht ja in Leeds auch einen super Job. Ja, bei dem hat es jetzt nicht so gut
geklappt. Ist ins Pokal-Halbfinale auch eingezogen
Gladbach.
Übrigens. Daniel Farke. Ja,
der ist auch sehr erfolgreich da. Mit Leeds nicht abzusteigen, ist absolut eine Leistung.
Wobei wir da ein bisschen aufpassen müssen, die hängen schon noch mit unten drin. Also Abstiegskampf, ja. Premier League, ich weiß, das ist eher was für Feinschmecker und für Leute, die zu viel Zeit haben. Also aber für mich. Aber es ist schon richtig spannend. Da freue ich mich sehr drauf, weil Tottenham ja auch unten mit drin hängt. Die haben jetzt Roberto Di Serbi geholt und versuchen so irgendwie die Klasse zu halten. Und passt auf, Tottenham pur. Was glaubt ihr, wie lang ist der Vertrag von Di Serbi bei Tottenham?
Ja, irgendwie 6 Jahre, oder? Irgendwie.
5 Jahre sind es, ja. Mal eben einen 5-Jahres-Vertrag rausgehauen. Sehr gute Idee.
Ja, und jetzt, weil sie Leute, wissen, dass so nicht weitergeht mit dem Gestopsel, das sie bisher gemacht haben.
Jetzt hole ich mir einen wohlverdienten Punkt ab. Ihr wisst, welcher Jingle jetzt kommt.
Die Glaskugel.
Nee. Da bin ich gespannt, wie du den argumentieren willst.
Hallo. René Wagner hatte ich in der Glaskugel.
Ja.
Und mir fällt jetzt bei euch beiden nicht mehr ein, wen ihr hattet. Da es aber 0,0 klingelt, habe ich das jetzt für mich schon verbucht. Ihr dürft aber gerne der Vollständigkeit halber noch sagen, wen ihr hattet.
Entschuldige, der hat das gleiche Ergebnis gemacht, was der andere gemacht hat. Verstehst du, was Kwasniok gemacht hat? Und hat dann mit Glück hinten raus das Unentschieden gerettet, sonst wäre alles in die Hose gegangen.
Der hat einen Dreierwechsel vollzogen und keine 50 Sekunden später waren alle 3 Neuen auf dem Feld in den Ausgleich verwickelt.
Ja, ich weiß genau. Und dann hat er noch Lotto gespielt, glaube ich, für Abend. Aber da hat er, glaube ich, nicht gewonnen.
Waldschmidt, Bülter und Castro Montes.
Ja, aber ich habe natürlich, ich weiß nicht, ob ihr dieses Leckerbissen-Spiel gesehen habt, ja. Ich habe den großartigen, niemals aufgebenden und grandiosen Torhüter des FC St. Pauli genommen, der ihnen als bester Spieler das gerettet hat, obwohl er 2 solche Böcke auch noch gemacht hat, die aber nicht zum Tor geführt haben. Dann muss man natürlich einfach sagen, also deshalb hat natürlich Vasil
Nein.
Die Glaskugel bei weitem gewonnen.
Der hätte Bosnien fast die WM gekostet.
Aber Max, das wäre jetzt genau mein Argument gewesen. Er hat sich halt auch noch mit Bosnien für die WM qualifiziert. Ja, er hat den Patzer gemacht.
Die haben sich vor dem trotz seines Gegentor. Mitmissions qualifiziert.
Die haben den Elfmeterschießen gewonnen, in dem er beteiligt war. Also ich glaube leider, es tut mir ja selber leid und weh.
Der hätte sich fast Uli im Halbfinale bei den Playoffs schon rausgehauen.
Also mein Punkt geht ganz klar an Uli Köhler.
Ey.
Ja, also Max, so ein Gefühl zu haben, dass einer das Spiel gewinnt, obwohl er alles dafür tut, es zu verlieren. Das kann nur Uli Köhler, das kann nur Nikola Vasil und dementsprechend geht die Glaskugel an Uli.
Ja. Timo, das ist auch taktisch, perspektivisch nicht klug von dir. Du weißt, wie dieser Podcast heißt und wenn Uli am Ende der Saison die Glaskugel gewinnt, was heißt das für uns?
Ja, dann sind wir die Ahnungslosen vor dem Herrn, so ehrlich müssen wir sein.
Vor dem aber Ahnungslosen. Nein, aber Vasil kriegt von mir auch noch eine weitere Trophäe. Der beste schlechte Torwart, den ich je gesehen habe.
Ja, das stimmt wirklich. Ja,
also Ball am Fuß darf der nicht haben.
Es ist wirklich der Inbegriff von Genie und Wahnsinn bei Nikola Vasil. Ja.
Also,
weiß ich. Also,
hat auch ein nettes
mit
Interview
mit ganz
gegeben.
Großen Bauchschmerzen lasse ich das jetzt einfach zu. Wissen wir, wie es insgesamt steht?
Ja, ja. 10-1, glaube ich, für mich.
Uli 6, Max, Uli 7, Max 6, ich 5. Aber ich habe diese Real Madrid-Arroganz in mir und sage, das hole ich mal locker noch jetzt auf der Zielgeraden. Also
einen Vorsprung gebe ich Uli, dann kriegst du den Vasil, weil sonst wird es langweilig, weil ich habe jetzt vor, eine Serie zu starten. Die nächsten sechs Wochen werden meine.
Ich kann euch auch übrigens sagen, mit wem ich diese Serie beginnen werde, weil ich hier eine starten werde. Und jetzt, Uli, wirst du mich danach hassen und wahrscheinlich aus dem Podcast werfen. Aber mein Mann für die Glaskugel, ich traue mich kaum, es zu sagen, ist Vinicius Junior.
Boah, ich hab's befürchtet bei dem Teasing.
Okay. Ich befürchte es auch. Und da das keiner will, halte ich spontan sofort dagegen. Es wird Manuel Neuer werden und der wird so gut spielen, dass Julian Nagelsmann, der ihn ja in seinem ganzen Leben nie wieder anrufen wird, weil er selbst seinen Geburtstag nicht gewusst hat, ihn anrufen muss, weil die Bild-Zeitung eine Kampagne startet, die Julian sonst nicht überlebt. Das wäre das Beste. Er ruft nämlich nicht nur UNDAF nicht an, auch Manuel Neuer
nicht. Julian Nagelsmann irgendwann Trainer bei Chelsea. Das würde ich gerne mal dann mit dir besprechen, Uli. Ich gehe auch mit der Champions League. Ich gucke aber auf den Mittwoch. Barcelona gegen Atletico Madrid. Und jetzt ist die Frage. Ich gehe mit Ademola Lookman.
Streber.
Ich meine es
ernst. Sehr gut.
Also, ja. Ja. Doch.
Gut.
Das mache ich.
Ja, ist schon klar.
Ja, Barca gegen Atletico, PSG gegen Liverpool, also die Champions League, die hat spätestens mal jetzt ihren Namen komplett verdient. Werden wir uns reinziehen, werden wir drüber sprechen. Und wir können ja auch mal Glaskugel extra machen. Und jeder von euch tippt jetzt mal die Halbfinalteams. Ich würde anfangen, ganz spontan.
Ja.
Ich sage Bayern, Sporting,
was?
Liverpool und Barca.
Okay, ich mach mit. Bayern, Arsenal, Paris und Atletico.
Also Real, ich sage frei, natürlich Bayern. Ich sage Real.
Oh,
das wird schwierig.
Ah nee, halt, das geht nicht. Ich sage, Entschuldigung, falsch. Bayern, Arsenal und dann sage ich Paris und Barcelona.
Ja, okay.
Gut. Das gibt einen Sonderpunkt.
Okay.
Ich hab's mir notiert hier.
Das ist wichtig, weil ich habe es jetzt schon vergessen.
Das dachte ich mir. Sehr gut.
So ist es.
Dann wünsche ich euch einen schönen Rest Ostermontag.
Alles klar. Euch auch. Jungs, dann eine kurze Woche, was Fußball angeht, weil wir jeden Tag was gucken müssen und dann haben wir nächste Woche viel zu erzählen. Also, schön war's, Jungs. Viel Spaß und morgen drücken alle Bayern die Daumen. Außer Max, der drückt Vinicius die Daumen. Alles gut. Nee,
das war doch Timo. Ich will nicht, dass ich Timo war's. Den Punkt kriegt.
Achso, du warst das, Timo.
Ich drück nur Atletico. Atleti, meine Daumen.
Deine Athletis. Schwingt die Glocke, ja, Leute. Athletis. Macht's gut.
Ciao, ciao. Servus. Ciao. Baba.
Bitte, ja? Uli. Uli, Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung.